jeder Mensch wird ja irgendwie als Kind geboren und ist ja eigentlich gut.
Ja.
Und irgendwie auf dem Weg dahin muss es ja Dinge gegeben haben, die diesen Menschen dazu gebracht haben, sich so zu entwickeln. Und das finde ich spannend. Die Verantwortung, die wir haben, gute Arbeit zu leisten,
ist groß.
Ist groß.
Ja. Wie lange ist das jetzt her, kann ich fragen?
Das bald 10 Jahre. Also jeder wird.
Du arbeitest also immer wieder mal seit 10 Jahren an diesem Fall.
Marleen startete 2008 ihr Studium bei der Polizei Hamburg mit dem Schwerpunkt Kriminalpolizei. Nach Stationen im Bereich Jugend-, Raub- und Intensivtäter und im Kriminaldauerdienst führte ihr Weg 2015 in die Mordkommission. Nach einem Wechsel 2021 in den Stab der LKA-Leitung ist sie heute aber wieder dort, wo ihre Ermittlungsarbeit begonnen hat, in der Mordkommission. Inzwischen als Mordbereitschaftsleiterin. Im Gespräch erzählt Marleen, worauf es bei Ermittlungen in der Mordkommission wirklich ankommt, welche Herausforderungen dieser Beruf mit sich bringt und wie sie persönlich mit Fällen umgeht, die auch emotional berühren. Gleichzeitig gibt sie spannende Einblicke in ihre Arbeit und berichtet von Momenten, in denen intensive Ermittlungen schließlich zum Erfolg führen.
Wie kam es dazu, dass du sagst, da muss ich hin?
Ja, das war immer, also als es dann klar war, ich werde bei der Polizei anfangen, war das immer so mein Ziel, dass ich bei der Mordkommission arbeite. Und ich glaube, das liegt daran, weil dieses Delikt in mir so eine intrinsische Motivation auslöst. Also weil mich das von mehreren Perspektiven tatsächlich fasziniert. Also einmal die Tat an sich. Ich finde es irgendwie auch surreal, eine so schwere Gewalttat zu begehen. Also die Tat an sich finde ich so, ich habe gar nicht diesen Impuls, wenn ich in einem Konflikt bin, einen Menschen so stark zu verletzen, um so ein Gefühl von Gerechtigkeit zu empfinden oder meine Ehre wieder auf Stand zu bringen. Und ich glaube, das zum einen finde ich dann so stark falsch, dass ich da gerne meine Energie reinstecken möchte in dem Job. Und aber auch die Täter. Also wir können und sollen ja natürlich auch die Motivlage rausarbeiten. Und ich finde es auch irgendwie spannend, wie es überhaupt dazu kommt, dass man in der Lage ist, so eine Tat zu begehen. Jeder Mensch wird ja irgendwie als Kind geboren und ist ja eigentlich gut.
Ja.
Und irgendwie auf dem Weg dahin muss es ja Dinge gegeben haben, die diesen Menschen dazu gebracht haben, sich so zu entwickeln. Und das finde ich spannend.
Kannst du das denn wirklich ermitteln? Also wenn du da jemanden vor dir sitzen hast, kannst du da so tief in den Menschen reingucken?
Ja, so tief natürlich nicht. Und wir sprechen mittlerweile ja auch nicht mehr wirklich mit den Beschuldigten. Also es gibt die notwendige Verteidigung. Das heißt, wir können den Tätern nicht sagen, hier, wir setzen uns jetzt mal hin und reden miteinander, sondern müssen mit dem Anwalt erst sprechen. Und meistens ist es so, dass es nicht dazu kommt, dass wir eine Vernehmung durchführen, sprich die Motivlage rauszuarbeiten und auch wirklich ganz tief reinzugehen in die Person selbst und das rauszufinden, das ist durch die geänderte Gesetzeslage nicht mehr so möglich. Beziehungsweise es ist möglich, aber sehr, sehr, sehr viel aufwendiger. Also okay. Wir müssen halt andere Wege finden, um es so gut wie möglich rauszuarbeiten, aber es ist natürlich sehr erschwert.
Mordkommission ist ja schon was sehr Spezielles irgendwie. Mhm. Also ich finde das tatsächlich auch mal sehr spannend und man sieht natürlich auch viel im Fernsehen immer so über Mordkommission und so, aber man hat, glaube ich, eine ganz andere Vorstellung, da will ich gleich nochmal zukommen, wie man sich Mordkommission eigentlich vorstellt. Aber wenn du jetzt jemanden auf einer Feier, auf einer Party irgendwo triffst und dann tauscht sich, man lernt sich so kennen und man tauscht sich so aus, und ich frage dich, was machst denn du eigentlich beruflich? Wie erklärst du das dann eigentlich?
Ja, ich sage meistens, ich arbeite bei der Kripo. Also mittlerweile, ich habe früher mir auch oft was ausgedacht. So, da muss man natürlich aufpassen, dass man, dass die Beantwortung von den Nachfragen dann irgendwie nicht unangenehm wird. Also sollte man sich schon irgendwie keine falsche Arzt, also Diagnose oder keine falsche Rechtsberatung.
Ich bin Arzt.
Ich bin übrigens Arzt.
Ich habe aber keine Ahnung, das geht.
Trinken Sie einfach einen Schluck Wasser, da wird schon gut. Genau, da sollte man sich dann schon Gedanken machen, was man sagt, wenn man nicht über den Job reden möchte, aus welchen Gründen auch immer. Aber mittlerweile sage ich, bin bei der Kripo und dann wird nachgefragt. Und wenn ich dann sage, Mordkommission, auch da mache ich kein Geheimnis draus.
Okay.
Dann ja, es ist meistens am Anfang sehr zurückhaltend und dann sprudelt es raus. Also es ist so, ja, sorry, ich, du bist bestimmt total genervt von den ganzen Nachfragen.
Ja.
Aber ich bin so neugierig und ja, ich spreche gerne über meinen Job.
Ja.
Und ich rede auch ganz gerne viel, also das passt dann ganz gut zusammen.
Also die Reaktion deines Gegenüber ist eher interessiert, so erzähl mal. Und man versucht dann eher so ein bisschen mehr nachzubohren.
Ja, also sehr interessiert, neugierig und manchmal auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mitfühlend, weil dann oft gefragt wird, ist das nicht total belastend?
Mhm.
Oder genau, oft kommen dann Fragen, wie läuft denn das dann so ab, wenn man einen Einsatz hat? Oder aktuelle Fälle, ja. Will man was darüber wissen? Also ja. Da sind dann Standardfrage, hast du schon mal geschossen?
Ja,
aber ich glaube, das wird jeder Polizist.
Ich glaube, das wollte ich gerade sagen.
Jeder Polizist gefragt, ja. Genau. Ja, also eher positiv gestimmt und ich glaube, auch da hat Fernsehen einen Beitrag zugeleistet,
ja.
Dass die Mordkommission halt oft dann auch da in Szene gesetzt wird.
Also im Fernsehen sieht die Mordkommission ja, glaube ich, ganz anders aus als in der Realität.
Ja.
Was sind denn so die größten falschen Vorstellungen, die man so von Mordkommissionen hat oder denen du so konfrontiert bist?
Also ich bin noch nie mit einem Porsche Oldtimer zum Tatort gefahren, zum Beispiel.
Nicht?
Nein, leider
schade,
nicht.
Schade.
Könnte man ja vielleicht mal was machen. Nee, aber ganz großer Unterschied ist zum einen, dass es keine One-Man-Show ist, also und auch keine Two-Man-Show, sondern wir arbeiten im Team. Und natürlich haben wir Fallführer, also jeder Fall wird am Anfang halt von der Mordbereitschaftsleitung so ein bisschen federführend begleitet. Aber dann ist auch klar, wer den Fall dann bis zum Gerichtsverfahren begleiten wird. Aber Aufgaben werden verteilt im Team und wir setzen uns zusammen und es wird gebrainstormt. Also das läuft zum einen ganz anders ab. Und was auch oft anders dargestellt wird, ist, wenn wir den Täter haben, dann ist Schluss. Und das ist halt überhaupt gar nicht der Fall. Also diese Vorstellung, dass man dann den Fall durch hat, da entwickeln sich ganz viele Ermittlungsansätze. Das ist genauso wie wenn du ein Bild malst und die Nase ist super schwer zu malen. Du musst ja irgendwie das Porträt fertig bekommen. Mhm. Und genauso ist es, wenn du den Täter ermittelt hast, musst du belastend, entlastend alles zusammentragen und da noch weitere Ermittlungsschritte gehen, damit er auch angeklagt werden kann und damit das Gericht dann am Ende auch sagen kann, ja, so wie die Ermittlungen abgelaufen sind, hat das auch so seine Richtigkeit und wir können diesen Menschen anklagen und dann verurteilen. Es gibt ganz viele Sachen und wir sind auch, ich glaube, was auch oft falsch dargestellt wird, ist, dass nur actionreich
ja,
ist.
Also, das hätte ich jetzt gerade gefragt.
Wir haben zwar auch manchmal Action, aber der Großteil unserer Arbeit ist analysieren, Daten auswerten, die Vernehmungen laufen anders ab. Also wir belehren diese Menschen, die Personen, die wir vernehmen, natürlich ausführlich. Wir dokumentieren jeden Schritt, den wir tun bei den Ermittlungen. Es ist halt super detailreich und auch sehr, sehr langwierig. Und das kannst du in so einem Film, das macht ja die ganze Dramaturgie kaputt.
Ja, ja.
Das kannst du da nicht darstellen.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall etwas, was du im Fernsehen nicht so dargestellt bekommst, wie es dann am Ende
ist. Es ist definitiv mehr Schreibarbeit. Ich sitze definitiv mehr am Schreibtisch, als dass ich da irgendwo in einem zivilen Streifenwagen durch die Gegend bretter und
Türen eintrete. Tatsächlich ist es viel, viel, viel spielt sich im Büro ab. Aber auch da muss man sagen, da ist wirklich nicht jeder Tag gleich. Also jeder Tag ist unterschiedlich. Fallabhängig und du kannst an dem einen Tag machst du halt Auswertung von Handys, an dem anderen Tag hast du halt dann Vernehmung oder zwischendurch auch mal eine Vernehmung, dann ist der Alltag so, dass du eine Observation begleitet oder verdeckte Maßnahmen begleitest und dann haben wir auch mal Durchsuchungen oder andere Maßnahmen, die wir umsetzen.
Das observierst du denn auch selbst mit, wenn du sagst, du begleitest meine Observation oder bist du dann eher so im Hintergrund tätig?
Ja, genau. Also man ist Ansprechpartner dann für die Observationskräfte.
Ja, okay,
also genau, wir machen das nicht selbst.
Ja, okay.
So, aber es ist halt nie so, dass man zur Arbeit geht und wirklich weiß, so wird mein Tag aussehen. Also man hat schon eine Vorstellung, meistens. Mhm. Außerhalb der Rufbereitschaft hat man eine Vorstellung. Aber es ist halt sehr vielfältig.
Okay, und jetzt hattest du eben gerade nochmal das Thema Rufbereitschaft angesprochen. Das ist aber tatsächlich dann eher so, wie man sich das auch vorstellen kann, 24/7.
Genau, also wir wissen, wann wir Rufbereitschaft haben und das planen wir dann auch so lange im Voraus, dass wir uns so ein bisschen, dass wir uns halt mit den Terminen danach richten können und absprechen können. Mhm. Und dann hat man dann entweder das Wochenende oder 2 Tage am Stück innerhalb der Woche. Und wenn man dann gerufen wird, egal zu welcher Uhrzeit, und sich ein Tötungsdelikt ereignet hat, dann fährt man los. Und da muss man auch sagen, das dauert dann auch seine Zeit, bis der Einsatz durch ist. Ne? Also dann hat man auch manchmal Nächte, an denen man nicht zum Schlafen kommt, wo man dann wirklich viele Aufträge hat und auch die ganzen Tage darauf dann doch anders kommen, als man sie geplant hatte. Mhm. Aber das wissen wir ja. Das heißt, wir nehmen uns meistens nach der Rufbereitschaft nicht unbedingt etwas vor.
Okay. Es ist somit auch so ein bisschen sozialverträglich oder familienverträglich, sage ich mal. Das funktioniert schon.
Ja, das funktioniert schon. Man braucht schon ein flexibles Zuhause, würde ich mal sagen. Also wir versuchen tatsächlich, alles möglich zu machen. Also da, wo wir Flexibilität schaffen können, da schaffen wir sie.
Ja.
Aber man muss auch klar sagen, es ist kein 9-to-5-Job, ziemlich häufig.
Ja.
Also ist es auch häufig, das ist falsch, aber es ist halt auch dann zu oft nicht 9-to-5, als dass man sagen würde, das kriegst du in jedes Lebenskonzept rein.
Ja, okay.
Es ist ja auch nicht immer so, dass man die Nächte durcharbeitet. Das wird zum Beispiel auch anders im Fernsehen dargestellt. Also wir schlafen zwar auch oft nicht, weil wir nachts arbeiten, aber definitiv mehr als die Schauspieler.
Ja, okay. Ja. Wenn du jetzt so einen Mordfall bekommst, oder ich sage jetzt mal in so einer Rufbereitschaft, es passiert tatsächlich was, du übernimmst jetzt diesen Fall, setzt du dich da selbst ein bisschen auch unter Druck, dass du diesen Fall löst? Kommt von außen irgendwo Druck, das muss ich jetzt aber lösen? Oder auch möglichst schnell diesen Fall zu lösen?
Ja, also der Druck ist auf jeden Fall da. Der ist sowohl, wie du sagst, außen wie von innen vorhanden. Ich würde sagen, der äußere Druck ist natürlich häufig bedingt durch die Berichterstattung in der Presse.
Ja.
Ne, das kann man ja nicht verallgemeinern, aber wenn das sozusagen in der Öffentlichkeit eine Tat ist, die aus welchen Gründen auch immer sehr viel Aufmerksamkeit dann bekommt, dann hat natürlich auch die Politik ein Interesse, Informationen zu bekommen, und auch die Polizeiführung ist ja auch nachvollziehbar, hat ein Interesse zu wissen, was ist da eigentlich passiert. Und das, ich würde sagen, das macht Druck im Bereich des zeitlichen Drucks. Also ich würde mich davon jetzt nicht stressen lassen. Wir halten das auch von den Ermittlerinnen dann fern, diese Nachfragen, die dann kommen. Das ist dann meistens der Dienststellenleiter oder halt wir als Mordbereitschaftsleitung kümmern uns dann um die Anfragen. Mhm. Aber es sind dann halt noch mehr Aufgaben, als man eigentlich hat. Das ist sozusagen so der zeitliche Druck, der dann vielleicht ein bisschen erhöht wird. Der ist aber auch nicht immer da.
Okay.
So. Und dann hat man natürlich den inneren Druck, natürlich die Tat aufklären zu wollen. Und das liegt zum einen natürlich daran, wenn es ein Tötungsdelikt ist, da ist es auch so, dass wenn du weißt, die Angehörigen haben da jemanden verloren, dann willst du denen natürlich auch ein Gesicht dazu geben. Das gibt die Person ja nicht zurück. Aber ich glaube, es ist einfacher, dann Frieden zu schließen.
Ja.
Das ist so die eine Komponente. Und dann hat man auch noch natürlich den Täter selbst. Also wenn man den Täter dann ermittelt hat, dann will man auch wirklich die Ermittlungen so durchgeführt haben, dass man sauber gearbeitet hat und sowohl B- wie auch entlastend gearbeitet hat. Weil am Ende ist da eine Person, die wird vor einem Richter sitzen, und entweder wird die nicht ausreichend bestraft, weil wir schlecht ermittelt haben, oder aber auch, weil wir zu sehr belastend ermittelt haben, bleibt er vielleicht auch einfach zu lange vom Staat weggesperrt, als es sein muss. Also das heißt, die Verantwortung die wir haben, gute Arbeit zu leisten,
ist groß.
Ja. Weil das sind, da reden wir halt um Jahre Freiheit beispielsweise. Ja. Das heißt, wir haben diverse Komponenten, in denen wir sagen, da lohnt es sich, gute Arbeit zu leisten. Und diesen Druck macht man sich, glaube ich, selbst. Und solche Charaktere arbeiten auch bei uns, würde ich sagen.
Und wie ist das, aber wenn du dir diesen Druck machst, also im Grunde genommen geht es ja schon so ein bisschen, höre ich Rauch raus, um den Druck, keine Fehler zu machen. Weil jeder Fehler in irgendeiner Form auch eine Konsequenz bedeutet. Aber wie gehst du oder wie geht ihr denn im Team mit Fehlern dann um? Weil Fehler passieren ja mit Sicherheit auch mal.
Ja, ja.
Sehr menschlich.
Na klar.
Aber da ist nicht, so kommt es jetzt gerade bei mir rüber, da ist nicht viel Spielraum für Fehler. Weil die Konsequenz verheerend sein kann.
Ja, also nicht jeder Fehler, den wir dann bei den Ermittlungen machen, hat natürlich eine riesig große, weitreichende Konsequenz. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn Fehler passieren, dass man sie nicht vertuscht. Ja. So. Und auch das gehört zu guten Ermittlungen dazu. Wenn Dinge nicht richtig laufen, dann findet man das auch irgendwie in der Akte wieder. So. Also wenn es offensichtlich ist.
Ja.
Aber wir, und dafür bin ich tatsächlich super dankbar, dass ich in einem Team bin oder an einer Dienststelle arbeite, wo die Fehlerkultur wirklich sehr gut ist.
Okay. Also, inwiefern? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Wir nach jedem Einsatz schlafen wir eine Nacht drüber, ein, zwei Nächte, und dann gibt es Feedbackrunden. Und in diesen Feedbackrunden ist es wirklich jeder zu jedem. Wir können sagen, was ist schlecht gelaufen. Das wird auch wirklich nicht persönlich, und man hat auch nicht den Fokus so sehr auf die Schuldfrage oder was ist gut gelaufen. Also wir geben Feedback, was hat uns wirklich gut gefallen, das sollten wir weiter so fortführen. Aber das, was natürlich einen auch ein bisschen voranbringt, sind dann Situationen, wo man sagt, das ist nicht so gut gelaufen. Und wir würden uns wünschen, dass wir das nächste Mal anders machen. Und sehr vorausschauend, diese Feedbackrunden. Und das machen wir tatsächlich jedes Mal. Und es ist auch gar nicht so, dass da dann so Befindlichkeiten rauskommen, sondern das ist für uns so normal, dass wir das machen, dass wir nicht Angst haben müssen, dass dann irgendwer beleidigt ist oder jemand sagt, ja, aber, sondern ja, okay, gut, hast recht oder sehe ich aus den und den Gründen nicht so, und dann wird darüber diskutiert und es läuft sehr gut.
Es geht um die Sache und nicht um jemanden persönlich, sondern es ist ein sachlicher Austausch.
Wie können wir unsere Arbeit optimieren? Schön. Also da bin ich tatsächlich super dankbar und ist auch schön.
Was ist denn für dich schwieriger, einen Einsatz selbst zu ermitteln oder eine Tat selbst zu ermitteln oder als Vertreterin der Sachgebietsleitung oder als Sachgebietsleitung ein Team zu führen?
Ich glaube, das kann man gar nicht so klar sagen. Also ich glaube, wenn es darum geht, was schwer ist, dann ist, glaube ich, würde ich eher sagen, herausfordernd für jetzt die Mordbereitschaftsleitung, insbesondere der Beginn von einem Fall, also dass man alle Informationen bekommt und zusammenträgt, dass man die Aufgaben gut timet, die ganzen Einsatzkräfte dann auch vor Ort, also wir haben dann ja uns, also als Mord, die Mordbereitschaft, die draußen ist, dann unterstützt uns auch der Dauerdienst, also die Einsatzkripo, dann haben wir die Schutzpolizei und all das, was wir dann sozusagen vor Ort machen, das muss man schon irgendwie managen. Und das ist zum einen herausfordernd und auch die Wochen danach. Also man ist beziehungsweise auch eigentlich immer irgendwie Ansprechpartner für alle Fälle, die wir im Sachgebiet haben, weil man auch so ein bisschen so eine Rückfallstufe ist, falls die ErmittlerInnen nicht da sind, zum Beispiel.
Das heißt, ich muss kurz zwischenfragen, du hast deine eigenen Fälle, die du bedienst, wollte ich gerade sagen, nicht bedienst oder betreust, und musst trotzdem Überblick über alle anderen Fälle auch haben?
Nein, nein, also das ist der Fall, der am Anfang reinkommt.
Ja.
Da bin ich quasi sozusagen, du musst dir vorstellen, der Fallführer oder die Fallführerin, die ist dann zum Beispiel, wenn wir rausfahren, am Tatort, sagen wir mal. Das heißt, die kriegt gar nicht mit, was passiert denn da bei der Vernehmung und was passiert mit dem Mantrailer-Hund, der gerade nach dem Fluchtweg sucht oder nach der Waffe. Das heißt, der hat diese ganzen Informationen nicht. Das heißt, wir brauchen eine Person, die diesen Einsatz führt und auch weiß, was ist hier eigentlich passiert. Weil nur so können wir dann ja auch wissen, welche nächsten Schritte gehen wir im ersten Moment. Mhm. Und für die Fallführung ist es dann erstmal so, die muss ich dann erstmal einlesen. Und das ist sozusagen dann meine Aufgabe. Und das ist das eine. Und wenn man Ermittlerin ist, dann ist das wahrscheinlich auch viel schwerer, weil man diesen Wald vor lauter Bäumen dann im weiteren Verlauf nicht sieht. Mhm. Also es ist wirklich viel und es ist sehr komplex. Also ja, man hat so viele Steinchen, die man oft umdrehen kann. Ne? Also es gibt natürlich Fälle, die sind dann nicht so komplex und das ist einfacher, ich sag mal, abzuarbeiten für die Fallführung. Aber es gibt dann halt auch die komplexen Unbekannt-Sachen. Also wenn der Täter noch nicht bekannt ist und der auch nicht so schnell am Anfang zu ermitteln ist. Mhm. Und da ist da dann auch die Herausforderung. Und auch ein Punkt, man ist halt die Berichterstattung vor Gericht. Das heißt, man fühlt sich immer so ein bisschen verantwortlich dafür, weil man am Ende beim Landgericht sitzt, dann sitzen da die Richter, die Schöffen, die Verteidigung, die Staatsanwaltschaft, vielleicht die Nebenkläger, bei Erwachsenenverfahren sitzen die im Rücken dann auch noch viele Zuschauer und du musst deine Arbeit verteidigen. Mhm. Und wenn man weiß, ich habe hier nicht sauber gearbeitet, dann ist das schlecht.
Richtig.
So, und das fühlt sich auch schlecht an.
Ja, das glaube ich.
Und das will man nicht. Also man will es ja auch nicht, weil das ist ja der Rechtsstaat, für den man, also man hat ja seine Hand aufs Grundgesetz gelegt und hat gesagt, das ist jetzt...
Schwur abgelegt.
Richtig, das dafür stehe ich jetzt. Ja. Und genau, und das wird dann halt in so einem Gerichtsverfahren auch deutlich. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung dann, wenn man in den Ermittlungen ist. Mhm. Aber es macht auch total Spaß. Ne? Das hört sich jetzt an, oh Gott, das ist ja alles ganz, ganz dramatisch. Das ist es ja nicht. Das ist ja eine Herausforderung, die total Spaß macht, weil man weiß, wo man seine Energie reinsteckt und wofür man es macht.
Ja, und
das ist schon auch sehr erfüllend.
Ja, genau, das kann ich mir gut vorstellen. Und man wächst natürlich auch irgendwie so ein bisschen mit seinen Herausforderungen. Ne? Also du wirst ja nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen. Aber es ist ja aber total... So stelle ich es mir zumindest vor, total konträr. Auf der einen Seite ermittle ich, wer hat hier was gemacht, so. Mhm. Auf der anderen Seite soll ich aber irgendwie ein Team führen und da passieren zwischenmenschliche Dinge vielleicht. Mhm. Und da würde mich mal tatsächlich interessieren, bist du eher oder lieber bei der Tatortarbeit? Mhm. Beziehungsweise was von dem fällt dir vielleicht schwerer?
Ich würde eher sagen, genau dieser Mix ist der Grund, weshalb ich das gerne mache.
Sehr gute Antwort.
Ja, das ist tatsächlich so, weil da muss man ja auch Bock drauf haben.
Ja, also, klar.
Also ich liebe es, auch Führungsverantwortung zu haben. Mhm. Und
ist vielleicht auch eine schöne Abwechslung.
Ist eine schöne Abwechslung. Mhm. Aber ich liebe auch Ermitteln. Also ich mag Ermitteln wirklich gerne und es macht mir total Spaß. Mhm. Und bei der Mordkommission hast du halt alles.
Ja.
Das ist doch eigentlich super toll.
Ja, kann ich verstehen. Genau. Wie ist es denn aber, wenn du jetzt im Team jemanden hast, der in einem Fall arbeitet und du merkst vielleicht, vielleicht überfordert oder emotional leicht belastet in diesem Fall, wie motivierst du so jemanden, zum einen weiterzumachen und bis wohin lässt du diesen Menschen oder diesen Kollegen, diese Kollegin weiter ermitteln? Bis du vielleicht selbst die Initiative ergreifst und sagst, okay, den müssen wir jetzt hier abziehen, das funktioniert nicht, weil da eine emotionale Belastung zum Beispiel gerade ist.
Ja. Ich würde tatsächlich das alles ganz offen und transparent mit genau der Person besprechen, um die es geht. Mhm. Weil wenn man emotional vielleicht belastet ist, weil der Fall einen, aus welchen Gründen auch immer, ne, das können Bilder sein, das kann aber auch die Identifizierung mit dem Opfer sein, also es
Vorgeschichte,
kann Vorgeschichte sein. Was auch immer, ne? Also es gibt es natürlich. Oder es ist einfach zu viel oder die Person hat einfach auch noch einen anderen Fall, der sehr, sehr groß ist.
Ja, so. Überlastung, oder? Ja.
Genau, und dann geht man dann halt gemeinsam in die Problemlösung, also man kann natürlich sagen, hör zu, was willst du? Mhm. Willst du den Fall abgeben? Dann kriegen wir das hin. Oft ist es dann aber auch so, nee, das ist mein Fall, ich will den nicht abgeben. Ne? Und dann muss man natürlich auch gucken, ist das dann tatsächlich so ein guter Schritt oder finden wir vielleicht noch andere Lösungen, dass die Person Strategien bekommt in diesem Fall, in dem der einerseits belastend ist, aber auf der anderen Seite ja auch ganz viel Positives in einem auslöst und man den gar nicht weggeben möchte.
Ja.
Und dann schaut man, was kann man denn machen? Wo ist das denn zu viel? Oder was ist denn das Problem? Das kann ja vielfältig sein.
Ja.
Und wenn es so ist, dass vielleicht der andere Fall zu viel ist, dass man sagt, ja, wir können gerne so eine Co-Fallführung machen.
Ja, okay.
Es gibt nicht nur einen Fallführer, sondern jetzt gibt es halt, weil die Gegebenheiten so sind, zwei Fallführer.
Ja.
Ist ja alles möglich. Und nicht nur diese Vertretungsgeschichte.
Und da sind wir wieder in der Teamarbeit.
Richtig. Und dann sind wir in der Teamarbeit und bei uns sind halt viele, also alles Leute, würde ich sagen, denen kannst du vertrauen, die machen das.
Ja.
Und die wissen aber auch, wenn ich irgendwie eine schwere Zeit habe, dann machen die anderen das für mich.
Ja, okay.
Also sehr viel geben und nehmen. Und so würde ich das dann vielleicht regeln. Oder dass man sagt, was ist denn zu viel? Und dann kann man das an andere verteilen. Und auch alle anderen würden dann sagen, ja, mache ich dann. Mhm. Das ist schon in Ordnung. Ist ja unser Fall. Ist ja nicht nur dein Fall. Du brauchst ja nur dann quasi
gemeinsam ans Ziel kommen.
Einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin.
Hattest du selbst schon mal so einen Fall, der dich irgendwie, vielleicht sogar bis heute begleitet, der dich emotional so gepackt hat?
Ja, also ich glaube, dass es immer so einen Fall gibt, oder häufig einen Fall gibt, der begleitet einen bis zum Ende.
Mhm.
Und ich habe auch so einen und der war tatsächlich in vielerlei Hinsicht, also war halt sehr emotional. Also ich habe mich identifiziert mit oder habe mitgefühlt mit den Angehörigen. Der war auch sehr, sehr zeitintensiv. Ich habe sehr viel Energie da reingesteckt über sehr viele Jahre. Und da muss ich sagen, das war schon schwer. Ich habe ja auch schon erzählt, dass man möchte, dass man den Angehörigen ein Gesicht dazu gibt. So, und wenn es dann eine Tat ist, die nicht aufgeklärt ist und man es einfach nicht geschafft hat, weil man wirklich, obwohl man jeden einzelnen Stein, man hat tausende von Steine hochgehoben, hat gesagt, wo ist der denn? Wo habe ich denn etwas übersehen? Das kann, wenn man sich da reinsteigert, dann schwer sein. Also mir geht es gut, ich habe meine Strategien entwickelt, aber das war auf jeden Fall ein Fall, wo ich gemerkt habe, okay, das kann einem dann auch irgendwie sehr nahe gehen. So. Und bis heute fahre ich an dem Tatort vorbei und denke daran. Ne? Also das kann man nicht anders sagen.
Magst du erzählen, was das für ein Fall war?
Nee.
Okay. Okay.
Nee, also würde ich, aber es ist halt ein ungeklärter Fall.
Okay.
Und das heißt, da würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, was das für ein Fall ist. Oder dürfte es wahrscheinlich auch nicht in dem Format.
Okay, also du könntest es aber du bist emotional so stabil, du könntest es erzählen, aber...
Ja, ja.
Okay.
Also ich könnte es erzählen und ich arbeite auch immer noch, wenn was aufkommt in diesem Fall. Also ich mache da schon noch ein, zwei Sachen, weil ich mir sage, naja, in dem Fall bin ich ja drin. Und wenn ich unterstütze in den Ermittlungen, dann gebe ich eher von Fällen, wo ich nicht mit dabei war, sage ich, macht ihr das und dann kann ich das ja machen.
Mhm.
So. Und es ist immer noch so, dass ich wissen möchte, wer diese Tat begangen hat. Das möchte wahrscheinlich jeder natürlich, aber es ist,
Wie lange ist das jetzt her, wenn ich frage?
Das bald 10 Jahre. Also jeder wird
Du arbeitest also immer wieder mal seit 10 Jahren an diesem Fall.
Genau, bei unbekannten Sachen haben wir natürlich auch häufig Hinweise, die reinkommen. Oder man schaut sich Dinge nochmal an. Also weil vielleicht hat man ja irgendwas übersehen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass man sagt, okay, das haben wir noch nicht zu 100% abgeschlossen oder da lohnt es sich vielleicht nochmal rauf zu gucken, dann wird es auf jeden Fall kein Cold Case. Also das heißt, es ist kein Cold Case, weil wir halt immer mal wieder darin arbeiten, wenn wir meinen, jetzt haben wir nochmal einen Grund dafür, das nochmal zu betrachten.
Das ist ja abgefahren.
Genau, also ich will natürlich wissen, wer diese Tat begangen hat. Also das will man immer ein bisschen subtil, natürlich.
Mhm.
Aber bei den Fällen, wo man merkt, die berühren einen so doll, da will man das natürlich noch mehr. Und das wurmt einen total, dass man nicht weiß, wer hat diese Tat begangen und warum habe ich das nicht ermittelt?
Ich finde das eigentlich total erstaunlich und bemerkenswert, dass man sich emotional, weil das ja schon irgendwo eine emotionale Sache ist, man will das unbedingt wissen, weil man etwas Gutes tun will. Es geht ja, du willst es ja für die Sache tun. Wenn ich das rausgehört habe, in dem Fall ja für die Geschädigten.
Ja, für die Angehörigen.
Für die Angehörigen. Und das finde ich bemerkenswert, dass man sich da so reinsteigert, in Anführungsstrichen, dass man sagt, ich will das jetzt hier, ich will das geklärt haben.
Ja, und das ist auch nicht nur...
Das ist eine gute Charaktereigenschaft, finde ich.
Ja, es ist gut. Es nimmt natürlich auch, ne? Also wenn man, also es ist natürlich sehr viel besser, wenn man immer komplett objektiv ist. Und ich würde sagen, das war ich bei eigentlich allen Fällen. Mhm. Aber das wäre halt, wenn man mir die Frage stellt, was war schwer, dann war das auf jeden Fall schwer in der Gesamtbetrachtung. Und was auch noch dazu kommt, neben dem...
Nochmal ganz kurz, was war schwer, wenn man dich das fragt, meinst du genau...
Genau, also wenn man sagt, so was war schwer im Lauf oder welcher Fall war für dich schwer?
Ach so, dieser Fall.
Dieser Fall, genau. Und man will natürlich auch verhindern, dass diese Person möglicherweise so etwas nochmal tut. Ja. Das spielt ja auch dann ein bisschen mit rein.
Ja, verstehe ich.
Oder ein großer Teil spielt da mit rein.
Ja, natürlich.
Aber man muss auch sagen, wenn man versucht, da was Positives rauszuziehen aus dieser Erfahrung dann, ist natürlich, mich haut nicht mehr so viel um. Also ich bin sehr gelassen geworden bei ganz vielen Lebenssituationen im beruflichen Alltag, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, okay. Also, was machen denn solche Einsätze mit dir selbst, wenn du Feierabend machst? Also ich kenne diesen Ton häufig von Schutzpolizisten, die dann eben sagen, sie legen ihre Uniform ab und dann fahren sie nach Hause und mit dem Uniform ablegen, legen sie quasi das Erlebte auch so ein Stück weit ab und lassen es in den Schrank. Wie gehst du damit um? Also gerade in dem Beispiel mit dem konkreten Einsatz, was du gerade beschrieben hast.
Also ich nehme nicht die Bilder mit nach Hause. Also auch wenn ich schlimme Bilder sehe, das nehme ich nicht mit in den Schlaf. Also das kann ich ganz gut. Man muss natürlich auch ein bisschen die Bedingungen dafür mitbringen, dass man das kann, aber man härtet auch ab. Und das ist wie bei Ärzten oder ne, Rettungskräften. Da würde ich sagen, da nehme ich nichts mit nach Hause. Das, was dann zu Hause passiert oder so eine innere Unruhe dann vielleicht macht oder warum mein Kopf dann noch weiter arbeitet, sind eher so, habe ich an alles gedacht, was müssen wir denn morgen noch machen? Also diese To-Dos, die man so durchgeht, wenn man zu Hause ist und sagt, jetzt entspanne ich, oder fängt es an.
Ja.
Und dann zücke ich mein Diensthandy und schreibe mir das raus, nehme es aus meinem Kopf raus.
Okay.
Und dann sorge ich dafür, dass Ruhe herrscht, wenn dann immer diese Einfälle dann kommen. So, das.
Tauschst du dich zu Hause auch mal aus?
Auf jeden Fall. Also ich spreche da mit meinem Mann auch darüber. Und man findet dann natürlich auch so seine Hobbys, mit denen man irgendwie abschalten kann.
Ja.
Das ist
Ausgleich.
Ein Ausgleich schaffen. Mhm. Und das ist, das glaube ich, ich würde sagen, ich bin, obwohl ich diesen Job mache, ein ziemlich glücklicher Mensch.
Ja, sehr.
Das kann man sagen.
Sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Welcher der Fälle, die du denn bisher so bearbeitet hast, war denn für dich dein größter Erfolg?
Das war ein Fall, der ist schon auch ein paar Jahre her, aber den fand ich ganz spannend, weil der zum einen kriminaltechnisch, also von den kriminaltechnischen Untersuchungen ganz spannend war. Einmal zeigt es auch, wie sich Geduld lohnt und auch, dass man aufpassen muss, dass man nicht in so Denk- und Wahrnehmungsfehler reingerät. Also, dass man immer neutral bleiben muss und sich die Fakten anschauen muss. So, und das war ein Fall, an der Wohnanschrift von den Opfern oder dem Opfer. Der Vater wurde durch einen Messerstich getötet. Der Sohn war ebenfalls vor Ort, hatte Schnittverletzungen an den Händen, also so diese typischen Abwehrverletzungen. Und der Beschuldigte war ebenfalls da, auch mit Verletzungen, aber zugefügt hauptsächlich mit einem Schlagwerkzeug, mit einer Eisenstange. Wir hatten ein Messer, wir hatten eine Eisenstange. Und keiner hat abgestritten, das nicht auch in der Hand gehabt zu haben. Das heißt, DNA hätte uns da jetzt auch nicht großartig weitergebracht. So, der Beschuldigte wurde vorerst zugeführt und hat sich dann irgendwann geäußert und gesagt, diese Notwehrsituation beschrieben. Und da dachten wir, das kann halt tatsächlich auch so abgelaufen sein, wie er gesagt hat. Mhm. Das heißt, er sitzt jetzt in Untersuchungshaft und wir sind uns aber gar nicht mehr so sicher, ob er mit den Waffen zum Tatort gefahren ist und diese Tat begangen hat oder ob das vielleicht auch in der Dynamik da entstanden ist. Mhm. Und jetzt komme ich zu diesen Denkmustern oder Denkfehlern. Mhm. Wir hatten halt den Verstorbenen und den Sohn, Polizei bekannt mit diversen Delikten rauf und runter und den Beschuldigten nie polizeilich in Erscheinung getreten. Familienvater baut gerade ein Haus für seine Tochter. Also so diese Schubladen, die man dann manchmal aufmacht.
Ja, ja.
So, letztendlich wurde auch, was heißt letztendlich, also vorerst wurde der Beschuldigte dann auch wieder entlassen aus der Haft. Mhm. Und da mussten wir halt gucken, okay, wie klären wir das denn jetzt auf? Und was haben wir gemacht? Wir hatten halt die Waffen und haben uns gesagt, naja, das sind ja ganz kleine Metallabriebsspuren, die es da gibt. Und vielleicht sind die ja auch sehr individuell. Das haben wir dann durch unsere Physik untersuchen lassen. Mhm. Wir sind zu den Beschuldigten gefahren und auch zu den Geschädigten und haben geguckt, ist denn irgendwo hier dieser Metallabrieb in dieser ganz bestimmten Zusammensetzung irgendwie zu finden? In den Taschen und überall. Und es stellte sich dann tatsächlich heraus, nach natürlich sehr, sehr vielen Wochen, weil das sind also mit dem Auge nicht zu sehende Spuren.
Mikroskopisch klein.
Mikroskopisch klein. Und dann stellte sich dann irgendwann raus, ja, der Beschuldigte hat tatsächlich, der, wo man sagt, der gute Familienvater, hat diese Waffen mitgenommen und hat sich bewaffnet und den Geschädigten morgens, als er zur Arbeit fahren wollte, tatsächlich angegriffen. Es ging um Geld, beziehungsweise der Geschädigte sollte Bauarbeiten bei ihm durchführen, hat dafür Geld bekommen, aber die Arbeiten nicht gemacht. Und der Beschuldigte wollte halt immer wissen, was ist denn jetzt? Du musst doch jetzt endlich mal kommen. Und dann ist es halt zu dieser Tat gekommen. So. Und da
fand ein banales Ding so, ne?
Eigentlich ein banales Ding, aber ich fand es halt da auch so spannend. Auch der Sohn, ich meine, der hat seinen Vater verloren. Der hat das mit eigenen Augen gesehen.
Schrecklich.
Und der hatte überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass wir so lange ermitteln. Für den war das klar. Er meint so, was soll das? Warum vernehmen Sie mich hier das dritte Mal und glauben mir nicht? Weil der gar keine Vorstellung hat, was es bedeutet, Ermittlungen durchzuführen, damit man das dann vor Gericht auch vertreten kann.
Ja, klar.
Weil man das halt nur vom Fernsehen kennt und gar nicht weiß, wie langwierig das und detailreich das alles ist.
Ja.
Aber der ist auch super oft sehr, sehr aggressiv geworden, ist aufgestanden, hat sich vor mir aufgebäumt. So. Also das Bild von der geschädigten Seite war halt ganz speziell. Aber der Fall hat einem nochmal gezeigt, man muss neutral bleiben und man darf nicht eine Schublade aufmachen und man muss belastend ermitteln, man muss entlastend ermitteln und das ist halt super wichtig. Und
saubere Ermittlungsarbeit.
Richtig. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Erfolg gewesen.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, der hat 10,5 Jahre bekommen, der Täter. Wenn ich mich recht erinnere. Und ich würde sagen, das war erfolgreich, weil man gemerkt hat, okay, wenn man am Ball bleibt, kann das Gericht damit dann auch was anfangen.
Mhm.
Also, genau.
Stark.
Mhm.
Stark. Wie lange war der Fall? Hat sich der Fall gezogen? Kannst du das ungefähr sagen? Um mal so eine Größenordnung zu bekommen?
Ah, ich würde mal sagen, wenn jemand inhaftiert wird, dann sollte man die Akte schon dann nach 3 Monaten zur Staatsanwaltschaft bringen.
Mhm.
Also sollte man dann in der Zeit schaffen. Und ich würde bei ihm sagen, dass das wahrscheinlich ein halbes Jahr, 5 Monate, würde ich sagen.
Also ein knappes halbes Jahr Ermittlungsarbeit.
Richtig. Also man macht dann auch nicht nur das.
Ja,
man
klar.
Hat natürlich auch andere Fälle, die man dann nebenbei bearbeitet. Aber das ist dann, und man hat ganz viele Vernehmungen natürlich. Ne?
Ja.
Also man hat dann nicht nur die KTU und stützt sich darauf, sondern man versucht das Bild auch mit Handyauswertung und alles, was man irgendwie, die Möglichkeiten, die man hat, versucht man in ein Bild zu bringen.
Okay, KTU, kriminaltechnische Untersuchung.
Untersuchung.
Gott, wie ich das weiß.
Super gut.
Ich bin ja schon einer von der
Mordkommission. Ich voraussetze, dass alle das wissen.
Ja, nein, alles gut, aber ja, sehr gut.
Kriminaltechnische Untersuchung.
Ja. Dann vielleicht nochmal ganz kurz abschließend, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, zur Kriminalpolizei gehen zu wollen, beziehungsweise ich möchte gerne, so wie du, zur Mordkommission. Hm. Was muss ich für Voraussetzungen vielleicht dafür mitbringen?
Man braucht ein Menschenverständnis.
Ja.
Also, und man muss Spaß daran haben, sich in Themen wirklich bis ins Detail reinzuarbeiten. Also man muss geduldig sein. Also man muss oder man sollte gerne die Nadel im Heuhaufen finden manchmal. So. Man sollte gerne im Team arbeiten. Also sich in ein Zimmer einsperren und sagen, dass ich mache jetzt hier meine Arbeit, 9 to 5, das funktioniert bei uns nicht. Also man muss sich darauf einlassen, dass man im Team ist und dass man gemeinsam durch diese viele Arbeit schreitet. Mhm. Und ein bisschen Flexibilität sollte man haben. Wir, ne, wie gesagt, wir sorgen auch dafür, dass man flexibel arbeiten kann. Wenn man sagt, man muss sich für ein Gerichtsverfahren vorbereiten, dann kann man auch mal Homeoffice machen.
Ach so,
oder
das geht.
Das geht. Mhm. Wenn man sagt, ich habe dann und dann ein Konzert oder ich will auf das Festival oder was auch immer, was es ist.
Ja.
Oder habe eine Familienfeier, dann kümmern wir uns darum, dass das möglich ist. Mhm. Aber es gibt dann auch manchmal Phasen, die sind dann sorgen dafür, dass man sich auf den Job konzentrieren muss und das für eine bestimmte Zeit. Mhm. Aber überall da, wo es möglich ist, machen wir es möglich. Also das heißt, man sollte schon ab und zu ein bisschen flexibel sein können.
Ja, okay. Ja, bringt es ja schon durch diese Rufbereitschaft auch mit.
Richtig.
Dass man da irgendwie eine gewisse Flexibilität mitbringen muss.
Ja, ständig. Genau. Mhm. Ja, und wenn man daran halt Spaß hat, ich habe total Spaß daran, mit Menschen mich zu unterhalten, mit denen ich so privat sonst gar nicht in Kontakt komme. So, man hat ganz viele Einblicke in andere Persönlichkeiten und das ist, macht schon Spaß.
Wie ist es für dich? Wo geht deine Reise jetzt noch weiterhin? Wirst du jetzt immer hier bleiben oder?
Das kann ich nicht sagen. Also ich werde das auf jeden Fall noch einige Jahre machen. Mhm. Aber wenn ich morgen denke, das ist es nicht mehr, was ich mir nicht vorstellen kann, dann kann es auch sein, dass ich irgendwas anderes mache. Aber ich habe vor, lange zu bleiben. Also ich würde mir jetzt da erstmal nicht los.
Das war unser Gespräch mit Marleen. Wenn euch dieser Einblick in die Ermittlungsarbeit gefallen hat und ihr euch vorstellen könnt, selbst Verantwortung zu übernehmen, Spuren zu verfolgen und für Gerechtigkeit zu arbeiten, dann seid ihr hier genau richtig. Alle Infos zu Ausbildung, Studium und Einstieg findet ihr genau hier auf unserer Recruiting-Website. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.